zu einer neuen Folge PTA on Top, deine Plattform für eine erfolgreiche Ausbildung. Ich bin's, eure Chiara, und es geht heute um das Thema Thrombose. Und zwar genauer genommen Medikamente bei Thrombose. So Thromboseprophylaxe, aber auch halt, was mache ich, wenn ich akute Thrombose habe. Wir hatten das letzte Mal unsere liebe Ilka von Diagnose-Thrombose bei uns. Und sie hat uns ein bisschen in ihr Leben mitgenommen, mit ihr Leben mit Thrombose. Bevor wir anfangen mit den Medikamenten, ganz kurz nochmal die Hämostase. Es gibt die primäre Hämostase, die Blutstillung. Das ist, wenn ich mich jetzt verletze. Dann kommen ja gleich die Thrombozyten, die lagern sich ab. Und durch diese Ablagerung, also die Adhäsion, es ist so, dass die halt noch Lockstoffe ausschütten, wie ADP und Tramoxanat 2, um noch mehr Thrombozyten zu sich zu holen. Da wird sich da auch anlagern. Dann gibt es die sekundäre Hämostase, die Blutgerinnung. Wenn das halt nicht hilft, dann muss das Blut gerinnen, damit das ein bisschen dicker wird und halt das ganze Blut nicht austreten kann. Die Blutgerinnung wird durch die Blutgerinnungskaskade halt ausgelöst, ne, und durch die Gerinnungsfaktoren. Und hier ist es so, dass halt das Prothrombin zum Beispiel zu Thrombin umgewandelt wird. Und das bewirkt wiederum die Umwandlung von Fibrinogen zu Fibrin. Und dieses Fibrin bildet ein elastisches Eiweißfasernetz um die Thrombozyten. In diesem Netz lagern sich nun halt auch Erythrozyten an. Und so wird dieses Netz verfestigt. Aufgrund der eingelagerten roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten, bezeichnet man das auch als roten Thrombus. Bei der primären Hämostase bezeichnet man das als weißen Thrombus. Genau, da sind nämlich keine Erythrozyten da. Um das halt auch wieder aufzulösen, gibt es diese Fibrinolyse, also das Spiegelbild der Gerinnung so gesehen. Also das hat natürlich die Aufgabe halt, um so Trompen aus den Gefäßen rauszukriegen, weil sonst entsteht was? Genau, die Thrombose. Und das ist ja unser Thema heute. Wo haben wir sie, die Thrombosen, arteriell oder venös? Fangen wir mit der arteriellen Thrombose an, die in den Arterien entsteht. Also unserem Hochdrucksystem so gesehen, wo unser sauerstoffreiches Blut schwimmt. Arterielle Thrombose, thrombozytenreich. Meist durch Arteriosklerose. Die Therapie dagegen? Thrombozyten-Aggregationshemmer und halt Fibrinolytika. Wir bleiben aber in Thrombozyten-Aggregationshemmer, wie ASF-100 und ADP-Hemmstoffe, wie Clopidogrel und Prasugrel. Sie hemmen halt, dass der Lockungsstoff ADP nicht mehr ausgeschüttet wird. Und das bewirkt halt, dass nicht noch mehr Thrombozyten sich anlagern, aktiviert. Beziehungsweise Omeprazol hemmt dann CYP2C19 und aus dem Grund kann das Clopidogrel nicht mehr so gut wirken. Also habe ich einen Wirkverlust. Aus dem Grund nimmt man lieber Pantoprazol. Kommen wir zu den Cox-Hemmern, ASS. Warum ASS 100? Ja, alles über 100 Wirkstoffmenge ja, ist eigentlich nur zur Schmerzstillung da. Also alles, was ich drüber mache, bringt nichts mehr zu der Thrombozytenaggregation. ASS wirkt irreversibel auf COX-1. Das bedeutet also auch irreversibel, es bleibt so lange dort haften, bis der Thrombozyt ja, abstirbt. Und das dauert 7 Tage. Es hemmt COX-1 und somit hemmt es auch Thromboxan A2. Also das wird auch nicht mehr ausgeschüttet. Wichtig ist halt auch COX-1-Hemmung, dass halt natürlich auch die Magenschleimhautsekretion heruntergesetzt wird und die Nierendurchblutung heruntergesetzt wird. Es kann zu diesem Anergetika-Asthma kommen durch die Leukotrien. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Am besten nimmt man das halt zum Essen ein, aufgrund halt der Magenkomplikationen, die halt stattfinden können mit ASS. Und wenn ich jetzt denke, ASS, NSAR, die sind nämlich nicht Ibuprofen. Ibuprofen wirkt nämlich nur reversibel. Das heißt, irgendwann geht das weg und ja, COX wird nicht mehr gehemmt. Also Thromboxana 2 kann wieder zur Thrombozytenaggregation hervorrufen. Darum ist es auch wichtig, den Kunden zu sagen, am besten ASS zuerst nehmen und dann 2 Stunden später das Ibuprofen. Hat er jetzt das Ibuprofen aber schon genommen? Dann am besten 8 Stunden Zeit dazwischen. ADP, Heimstoffe und ASS sind unsere Thrombozyten-Aggregationshemmer in unseren arteriellen Thrombose. Prophylaxe oder halt auch Therapie. Nun kommen wir zu den venösen Thrombosen. Die sind erythrozytenreich und haben Fibrin und können entstehen. Halt einmal halt, wenn die Gerinnungsfaktoren verändert werden durch Medikamente, wie zum Beispiel die Pille, wie das bei der lieben Ilka war. Aber halt auch Schwangerschaft oder Immobilisation, also da, wo das Blut so gesehen steht, nicht so gut fließt und sich dann halt durch die Gerinnungskaskade, bei der ja hauptsächlich die venösen Thrombosen entstehen, aktiviert wird und so gesehen das Blut dicker wird. Also nehmen wir Antikoagulation oder Fibrinolytika zur Therapie. Es gibt die direkten Antikoagulantien, wie Heparine, Doax und Noax. Doax sind direkte orale Antikoagulantien und Noax sind die neuen oralen Antikoagulantien. Wirkstoffe sind Dabigatran, Rivaroxaban, auch Xarelto, und Abixaban. Was für Zungenbrecher. Und die indirekten sind Vitamin K-Antagonisten. Also man möchte ja hier diese Gerinnung deaktivieren. Und die direkten schaffen es, indem sie halt direkt wirken, wie der Name schon sagt. Heparin gibt es zwei Formen. Einmal halt das unfraktionierte und das niedrigmolekulare Heparin. Es wird subkutan genommen. Warum? Es sind halt Proteine und wenn ich sie mit dem oral einnehme, dann würden sie durch die Magensäure zerstört werden. Das ist auch bei Insulin so. Okay, wie wirkt das denn jetzt? Es bildet eine Komplexbildung mit den Anitrobin, also AT3, und hemmt aktive Gerinnungsfaktoren um das Tausendfache. Deswegen auch direkte Antikoagulantien. Heparin benötigt also immer AT3 für die Wirkung. Es ist auch Mittel der ersten Wahl bei Schwangeren, weil diese großen Proteinmoleküle nicht die Plazenta-Schranke durchqueren können und somit auch keinen Einfluss auf das Embryo hat. Achtung hier! Es gibt dort eine unerwünschte Arzneimittelwirkung, und zwar HIT. Vor allem das HIT2 ist sehr gefährlich. Heparin-induzierte Thrombozytopenie, also ein Mangel an Thrombozyten. Und zwar bildet der Körper Antigene und Antikörper gegen das Heparin. Und dieses Antikörper-Heparin-Komplex schlägt sich auf die Thrombozyten nieder. Und deswegen verklumpen die. Also quasi eine Allergie auf das Heparin. Und die Thrombozyten agieren halt und führen zu, ja, wieder Thrombozytenembolien. Das ist ein hohes Risiko bei den unfraktionierten und geringeres Risiko bei den niedermolekularen Heparin. Man muss das sofort absetzen bei diesem Verdacht und die Antidotgabe ist das Protamin. Man sollte auf jeden Fall versuchen, dieses fraktionierte oder beziehungsweise das unfraktionierte Heparin unter 5 Tage an Dauer zu benutzen. Ich habe auch gelesen, über 6 Monate entsteht eine riesengroße Osteoporosegefahr. Kommen wir nur zu den Noax und Doax. Wie ist dort der Wirkmechanismus? Also bei Xarelto, also den Rivaroxaban und den Equilis, den Apixaban, ist das so, dass sie den Faktor XA hemmen, also einen Gerinnungsfaktor hemmen und somit kommt es halt nicht zu dieser Gerinnung. Das Dabigatran, also das Pradaxa, das hemmt einfach Thrombin, also auch wieder einen Gerinnungsfaktor und deswegen kommt es auch wieder nicht zu Gerinnung. Das wollen wir ja auch. Antikoagulantien. Vitamin K-Antagonisten. Fenpocomon, also Marcomar und Varafin. Die verhindern den Transport von Vitamin K in die Leberzellen. Und Vitamin K brauchen wir ja für die Blutgerinnung. Und dadurch wird halt die Synthese der Blutgerinnungsfaktoren vermindert. Was ist jetzt der Unterschied zwischen direkt und indirekt? Die direkten, wie Heparin und Noax, die deaktivieren aktive Gerinnungsfaktoren, also die schon im Blut sind. Die Vitamin K-Antagonisten machen das nicht, sondern die vermindern die Synthese. Das bedeutet, dass alle Gerinnungsfaktoren, die schon draußen sind, sage ich mal, wirken können, weil sie ja in die Synthese eingreifen. Deswegen wirken sie halt auch ein bisschen später als Heparin, weil Heparin wirkt sofort. Achtung, Makromannekrose. Die Vitamin K-Antagonisten sind nicht nur für die Synthese von Gerinnungsfaktoren zuständig, sondern auch für Protein C und S, dass sie die hemmen. Und dieses Protein C und S, das sind antikoagulanzische Proteine und die haben eine kürzere Halbwertszeit und das heißt, die werden halt zuerst geblockt und dann wird das Blut dicker, weil ja noch nicht alle Gerinnungsfaktoren, die gerade noch aktiv sind, abgebaut wurden. Wir haben ja 7 Tage Überlebensdauer, sondern erst halt alle, die neu synthetisiert werden sollten, erst die werden ja gestoppt. Deswegen wird das Blut erstmal dicker und Kapillargefäße können verstopfen und es kommt zu dieser Nekrose. Erst dann, wenn halt die keine neue Synthese stattfindet durch die Vitamin K-Antagonisten, die das ja geblockt haben, und alle Thrombozyten, die halt noch Gerinnung hätten hervorrufen können, abgestorben sind, erst dann wird das Blut wieder dünner. Deswegen ist dieses Monitoring auch so wichtig mit dem INR-Wert. Der soll so bei 2 bis 3 und niemals über 4,5 liegen. International Ratio, der INR-Wert. Antidot, Vitamin K. Ja, man wird einfach Vitamin K substituieren als Antidot. Wenn man jetzt Angst hat, dass man, wenn man Brokkoli isst oder Grünkohl, dass man sein Vitamin K-Antagonist oder auch Coumarin-Derivat, wie man es nennen möchte, die Wirkung verhindert, da könnt ihr eure Kunden beruhigen. Kein übermäßiges Verzehr natürlich. Man kann das schon Einfluss nehmen, aber gesunde, ausgewogene Ernährung, nein, da passiert nichts. Natürlich sollten dann die Kunden kein Vitamin K substituieren. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Welt der Thrombose und welche Medikamente man nehmen kann näher bringen. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald. Eure Chiara.